Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Sie ist ja, wie Sie wissen, die erste dieses Jahr. Sie haben draussen vielleicht, wenn Sie je nachdem in vielen von Ihnen einen anderen Namen gewählt haben, darunter einladen. Ich sage Ihnen das gerade kurz, warum es das so ist. Ich habe vom Institut für Philosophie und Management den René Friedrich angefragt für ein Referat. Er hat spontan auch zugesagt, hat dann aber müssen sagen, dass der Termin bei ihm kritisch ist. Und aus dem Grund möchte Dr. Brasser delegiert hat. Dr. Brasser hat dann aber vor einer Woche kurzfristig, weil ein riesen Projekt auf dem Zug ist, müssen das Handtuch werfen, sodass ich dann mündlicherweise jetzt wieder bei dem Referenten, den ich ursprünglich wählen kann. Ich glaube, manchmal wendet sich alles zum Guten. Und ich freue mich sehr, dass der Herr René Siglisch heute bei uns ist. Er hat einen interessanten Werdegang für einen Universitären, um am Schluss bei der Uni zu landen. Das ist heute ja vielleicht auch ein bisschen anders, wenn zu unserer Jugendzeit ist noch die geradlinige, sagen wir mal, abgebaut, wenn das heute der Fall ist. Er hat ursprünglich mal eine kaufmännische Lehre gemacht, hat dann an der HWV Betriebsökonomie gemacht, Marketingplaner, Managementcoach und so schön Mediationsbereich Wirtschaft und Öffentlichkeit gemacht. Hat mit Verkaufsleiter gewesen und eigentlich Aufgabe der Privatwirtschaft. Es sind immer mehr dazu gekommen, dass eigentlich im Management ein bisschen mehr sein sollte, als das, was man früher im klassischen Management einfach mit, wenn möglich, mit 3K oder 4K verglichen hat. Und gefunden, es müssen eigentlich andere Werte auch noch vermehrt zum Tragen kommen. Wie gehe ich um mit Macht? Was ist Verantwortung? Was ist Ethik? Was die Sozialkompetenz und so Sachen. Und er hat dann fertig gebracht, dass er einen Lehrgang macht an der Uni Luzern, wo man in verschiedenen Formen machen kann. Das sind Erfahrungen und Lehre, das war sowieso besser. Und ich habe gefunden, es ist für uns, wo wir immer probieren, die Wissenschaft und Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen im Rahmen der Akademie Engelberg, einmal ein Ansatz, der im Management auch ein bisschen mehr Richtung Wissenschaft, Richtung Spiritualität, wenn wir ja mit dem Kloster eng verbunden sind, bringt, macht das vielleicht Sinn und wäre sicher interessant für die meisten, einmal diesen Aspekt auszuhören. Und ich bin froh, dass zwar nicht ganz so viele Teilnehmer heute sind, wie wir auch schon hatten, aber ich denke, es hängt ja nicht zusammen. Ich bin ein bisschen früher im Jahr. Ich bin ein Monat früher, wenn ich sonst angefangen habe. Da ist noch ein Skifahren auch und Ferienzeit. Aber das ist, wenn die wesentlichen Leute sind, und das ist ja entscheidend. Nicht die Anzahl. Und darum bin ich immer sehr dankbar, dass Sie heute nachher gekommen sind. Ich freue mich jetzt, dass ich Ihnen, Herr Siglisch, das Wort geben. Ich freue mich auf Ihre Ausführungen. Die werden etwa bis um halbe Grössenordnung oder ein bisschen plus minus 50 Bücher dauern. Wir haben abgemacht, etwa Zeit. Wir haben noch die Möglichkeit, noch etwas zu diskutieren. Und wir werden spätestens und am 1 zum Lunch gehen, Stockhöchens, sodass Sie um 2 die berufstätigen Rückstellungen erschaffen. Und die, die nicht mehr so berufstätig sind, oder die Zeit haben, dass wir auch noch länger bleiben. Ich freue mich jetzt auf Ihre Ausführungen. Herr Siglisch, besten Dank.
Ja, geschätzte Damen und Herren, nachdem, dass ich hier zu heute gefunden habe, etwas über unseren Studiengang Philosophie und Management erzählen. Ich würde gerne zuerst etwas Klammer machen. Wenn ihr vorher gehört habt, ich bin der Ökonom und nicht der Philosoph. Also meine Kompetenz steht dann im Übergangsbereich zwischen den eigentlichen Ökonomen und auf der anderen Seite den Philosophen, die dort arbeiten. Aus dem heraus ist auch dann der Studiengang dazu mal formiert worden und hat man dann nachher können installieren, noch mit denen, die sich erinnern an der Universität Luzern, mit dem Professor Kirchschläger, der dazu mal noch Rektor war. Wo wir ganz am Anfang angefangen haben, mit dem Thema haben wir eine grosse interne Diskussion in der Projektgruppe gehabt. Machen wir jetzt Philosophie für die Manager Oder machen wir Philosophie und Management und haben hier damit den Anspruch, dass wir Philosophie bis ins Management hineinbringen. Wir haben am Anfang sehr schnell gesehen, dass das ein Thema ist, das insbesondere in Wirtschaftskreisen polarisiert. Wenn ich auf heute zugegangen bin, dann hat es solche, die begeistert waren, sofort gesagt, ja, dann mache ich mit, dann helfe ich mit, das ist toll, und endlich kommt so etwas. Und es hat andere gegeben, die gesagt haben, hallo, mit dem können wir eine Unternehmung nicht führen, so geht das nicht. Dann sagt mir einmal jemand aus der Luzerner Wirtschaftsszene, der gesagt, was du da machst, das ist ein Weichspüler. Dann haben wir gemerkt, wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir tatsächlich nicht zu dem Weichspüler werden und dass man etwas damit machen kann. Und unsere Voraussetzung ist, wir haben gesagt, wir machen ganz klar Philosophie und Management. Wir haben den Anspruch, dass wir das, was wir da innen erarbeiten, mit diesen Themen, auch tatsächlich bis in eine Praxis hineinbringen. Und ich darf euch sagen, ich komme später gleich auf den Punkt zu, es ist bis heute eine riesige Diskussion. Also Sie sehen, es ist etwas Umstrittenes. Aber auch, und das hoffe ich auch, mit sehr spannenden Ansätzen, die ich hoffe, euch können so überzubringen. Ich würde gerne rasch vorab einen Ausschluss machen. Was wir nicht machen in dem Sinn, auch wenn es Philosophie und Management heisst, Bezug auf Management bezogen, wir vermitteln in dem Sinn kein Fachwissen, kein Einzelwissen. Wir setzen praktisch, wenn die Leute zu uns kommen, voraus, dass die genügend Fachwissen haben, dass die genügend Management-Ausbildung gemacht haben. Und ansonsten muss man sagen, der Weiterbildungsbereich ist ja unheimlich gross und sehr gut organisiert, da gibt es gute Sachen. Also, dort versuchen, irgendetwas drauf aufzutoppen, ich glaube, das wäre falsch. Was wir machen, das ist ein Orientierungswissen vermitteln. Warum? Das werden ihr ja selber alle gemerkt werden, eure Berufstätigkeit, die da drinnen stehen, merkt ihr jeden Tag. Die Wissensmenge steigt massiv. Die berühmte Halbwertszeit vom Wissen kommt oben runter. Es ist eine riesige Beschleunigung im Ganzen im Gang innen. Es ist nicht nur ein permanenter Wechsel von allem Wissen, sondern es ist auch permanent die Anforderungen, dass man den Wechsel vollzieht mit Reorganisationen, mit Neuausrichtungen. Damit steigt natürlich auch Komplexität. Es gibt immer mehr Gesetze, die man darauf Rücksicht nehmen muss. Die Wirtschaft muss am gerne im Staat zuschreiben und sagen, wir machen zu viele Gesetze. Wenn wir dann schauen, wie wir auf der privatwirtschaftlichen Seite mit diesem Qualitätssicherungssystem permanent aufrüsten, dann muss man sich manchmal fragen, ob jeder Staat nicht schon längst überflügelt hat. Wie auch immer. Es ist komplex. Und über Ziel hat man auch in den letzten Jahren eigentlich sehr starke Veränderungen gehabt. Von der Quartalsbilanz über die Shareholder, Stakeholder, oder ist es jetzt gleich der eigene Bonus, der sollte im Zentrum stehen? Es ist eigentlich gar nicht mehr so klar, was raus, dass man schafft. Der Entscheidungsdruck ist massiv gestiegen auf die heutigen Führungskräfte. Und in dem Moment ist eigentlich Orientierungswissen gefragt und nicht mehr, dass man ein neues Fachwissen, dass man eine neue Theorie, dass man eine sogenannte neue Erkenntnis, die vielleicht gleich nur ein bisschen Aufwärmen von einer alten ist, wieder hinterher hängt, weil dann bleibt man eigentlich immer auf der gleichen Ebene. Und gestern am Morgen hat der Philosoph Neierin ein gutes Beispiel gebracht, in dem Studiengang, wo jetzt gerade Sachsen an einem Kreuz läuft, und er wird das gerade hier einbauen. Er hat gesagt, oder? Das ist wie wenn wir im Wald drin sind. Und es sind Jäger und Sammler. Und ich beschäftige mich mit dem in einem immer höheren Tempo, bei immer grösseren Konkurrenz. Und eigentlich nützt es nicht zu viel, dass er immer schneller und effizienter arbeitet. Sinnvoll wäre, wenn er zwischendrin mal auf einem Hügel auflaufen, oben runterschauen ins Tal und merken, es gibt mehr als einen Wald. Und die Wälder sind unterschiedlich. Und es wäre ja mal die Frage, ob wir uns im richtigen Wald bewegen oder ob wir gescheiter den Wald wechseln würden. Das braucht Orientierungswissen. Da gehen wir auf eine andere Ebene. Und das ist eigentlich das Ganze, wo wir während diesen 3 Jahren mit den Leuten weiter machen. Es ist eine Ergänzung vom Fachwissen. Es ist auf den Menschen ausgerichtet zu wissen. Es ist auf die Gesellschaft ausgerichtet zu wissen. Vielleicht so mit diesen drei Fragen, wie der Kant das vor etwa 400 Jahren mal gesagt hat, und ich sage mir das Gefühl, aber relativ viel beinhaltet, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen. Ja, jetzt würde ich gerne rasch so ein bisschen in die Praxis hineinkommen nach dem Einstieg. Die Frage ist ja, wer interessiert jetzt so etwas? Und ich glaube, es ist offensichtlich, dass die jüngeren Hochschulabsolventen, die frisch kommen, mit ihrem gelehrten Wissen wenig Interesse an dem haben. Die möchten das anwenden, was sie jetzt gehört haben, und sie möchten dort dann eigentlich in dieser Praxis innen erfolgen haben. Und bei uns kommen eher ein bisschen die erfahrenen Leute. Wir haben, das ist einer von den strategischen Entscheidungen ja am Anfang, wir haben eine Altersguillotine eingeführt bei uns. Aber wir haben sie gekehrt. Die Leute müssen bei uns mindestens 40 sein, das dürfen wir. Und das Gros ist irgendwo zwischen 50 und 55. Mit 39 Jahren, die wir natürlich auch reingelassen haben. Bis auf so gegen 70-Jährige, die auch noch mitgemacht haben. Also, man sieht, wir haben ein riesen Erfahrungspotenzial können hier in diesen Studiengängen sammeln. Es ist ganz klar, erwartet haben wir Führungskräfte, Projektleiter, Berater, in erster Linie natürlich Personalchefs, aber auch CEOs, andere Chefs, Banken, Versicherung, Industrie und Handel, Verwaltung und NGOs. Und wir haben mit einem grossen Erstaunen festgestellt, dass sich zum Beispiel praktisch in allen Studiengängen auch Ärzte befinden. Und das unheimlich gut finden, endlich einmal aus ihrem Kreis auszubrechen und nicht nur im Gesundheitswesen in müssen Weiterbildungen zu machen. Wir haben auch Theologen bei uns gehabt, was uns auch sehr erstaunt hat. Wir haben mehrere praktizierende Pfarrer bei uns gehabt. Wir haben Polizeioffiziere bei uns gehabt. Wir haben verschiedene Berufsmilitäre bei uns gehabt. Das hätten wir eigentlich so am Anfang, als wir angefangen haben, nicht gedacht. Das hat auch zu einer weiteren strategischen Entscheidung ganz am Anfang geführt gehabt. Wir haben gesagt, wir machen Philosophie. Das heisst Philosophie und Management. Und wir bleiben bei der Philosophie und machen zum Beispiel keine Ethik. Wir wollen niemandem sagen, was er soll tun. Weil bei uns sind alles reife Persönlichkeiten. Das kann man denen nicht sagen. Die wissen das selber. Und selbst wenn jemand das Gefühl hätte, das wäre schlau, dass man jetzt etwas würde sagen, würde sie es wahrscheinlich von uns kaum annehmen. Also das haben wir nicht gemacht. Wir sind rein auf der Philosophie geblieben und wir haben auch dort unser Ziel gesetzt, die Philosophie so neutral wie möglich zu vermitteln, dass im Extremfall jemand das neu erworbene Wissen auch negativ könnte nutzen, im Vertrauen, dass das niemand macht. Die Studiengänge sind in Jahres- und Nachdiplomkursen eingeteilt. Das Ganze, was ich heute jetzt kurz sage, dass ist noch eigentlich noch der alte Regel, nach Diplom-Studiengang. Wir sind jetzt das Ganze in einen Diplom- und Masterstudiengang nach Bologna zu übertragen. Es ist aber der Prozess noch nicht ganz abgeschlossen. Also wir haben 3 Jahre Studiengänge. Die 3 Jahre Studiengänge haben je 4 Module mit einem Themenbereich. Zum Beispiel im ersten Jahr Macht, Gesellschaft, Wort, System, im zweiten Jahr ist es Politik, Strategie, ist das, was sie zu tun machen, Freiheit und Wirtschaft. Und im dritten Jahr haben wir noch eine Kultur, Verantwortung. Dann machen wir 1 Modul, wo wir uns nur in einem Philosoph zuwenden, das ist der Kant. Und zuletzt haben wir das Modul Weisheit, wo der Professor Pan Derong aus Shanghai kommt. Das ist ein Philosoph aus Shanghai, der aber in Deutschland promoviert hat. Und über das natürlich auch der deutsche Sprachmächtig ist. Und der zeigt uns dann die Differenz zwischen östlichem und westlichem Denken. Aus jemandem, aus Sicht von jemandem, der vom Osten her kulturell aufgewachsen ist, sozialisiert worden ist und nicht von uns so, wie wir interpretieren, wie es in denen müsste sein. Das ist schon sehr spannend. Die Leute müssen Literatur natürlich lesen im Voraus, dass sie ratlos sind, wo was nachher läuft. In diesen Modulen haben wir immer einen Samstag, der allein steht und praktisch ins Thema einsteigt. Und dann kommt der Block, Donnerstag, Freitag, Samstag, und dann ist unterteilt. Donnerstag, Freitag machen wir Thema Vertiefung und Abschluss. Und am Samstag am Morgen gibt es nachher einen Methodensamstag, wo wir eine philosophische Methode vorstellen. Sie schreiben 3 Arbeiten während dem Jahr. 2 Qualifikationsarbeiten und eine Abschlussarbeit, die reflektierend ist. Und Qualifikationsarbeiten müssen Sie eine Theorie eigenständig aufschaffen, müssen den Praxisfall beschreiben und zeigen Sie mittels von dieser Theorie den Praxisfall aus Ihrem eigenen Bereich aus entwickeln. Kurz noch rasch 1-2 statistische Angaben. Von der Studienstufe 1 sind wir jetzt im 8. Jahr, von der Studienstufe 2 im 5. und Studienstufe 3 sind wir im 3. Also wir haben 3 Nachdiplomstudiengänge, die vollständig abgeschlossen haben. Das sind rund 270 Studierende. Und von der ersten Stufe, die zweite, gehen dann so etwa 60% weiter. Und die, die in die zweite gehen, gehen wirklich den meisten Teil weiter. Das sind dann 80%, die dann nachher auch noch ganz fertig machen. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen einsteigen. Wie kann so einen philosophischen Ansatz aussehen, den wir anschauen, der nachher praktisch Vorlage bildet nachher für eine Praxis? Und würde gerne eigentlich mit dem Thema Macht anfangen. Das ist auch das erste Thema, das wir haben, im ersten Modul, weil dort haben Führungskräfte meistens einen relativ näheren Zugang. Sie sind dauernd in einem Machtumfeld drin und es interessiert sie auch, etwas Näheres darüber zu wissen, wie so eine Macht, die eigentlich sehr schwer greifbar ist letzten Endes. Wie kann man sich so eine Macht vorstellen und wie kann man sie erklären? Ich würde Ihnen kurz 3 Zitate vorstellen. Zitat 1 kommt von Max Weber. Macht ist die Chance, seinen Willen gegen den Widerstand anderer durchzusetzen. Also man hat eine personale Macht, wo einer gegenüber einer anderen Person möchte die Macht haben. Die zweite Denkvariante ist zum Beispiel die von Popitz. Macht ist die Disposition unserer Handlungen zur Veränderung der Welt. Also es wird nicht mehr in dem Sinne auf den Menschen ausgerichtet, sondern es wird das Objekt auf die Welt ausgerichtet, das zu verändern. Und man tut mit solchen Zitaten und der ganzen Theorie hinterher versuchen wir, das Phänomen schrittweise ein bisschen aufzulockern. Zum Beispiel steigen wir ein und schauen, was haben die Menschenbilder für eine Auswirkung auf die ganze Machtstruktur, die Menschen nachher bauen. Und wir fangen an beim Menschenbild von Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert, wo gesagt hat, dass der Mensch eigentlich von Natur aus eine Bestie ist. Und wenn man die Bestie nicht zähmt, dann nachher tut er alle anderen eigentlich unterwerfen. Er hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Das hat er mal im Studium dann in den Eingang gebracht und gesagt, kein Wolf würde einen anderen zerfleischen. Das stimmt. Er hat es mir nicht gesagt. aber man sieht, seine ganze Theorie ist davon ausgegangen, von Natur aus ist der Mensch eigentlich schlecht. Man muss ihn disziplinieren in einem Staat drin, dass er verträglich wird mit den anderen Menschen, dass jeder Mensch seine eigene Freiheit hat und dass jeder Mensch seine eigene Chance nicht bekommt und nicht vom anderen dominiert wird. Die Folge davon war, dass er natürlich einen starken Staat vorgeschlagen und das Berater der Könige auch in England tatsächlich durchgesetzt hat. Das war ein starker Staat, der relativ schmal war, der wenig geregelt hat, dass die Freiheit optimal war und jeder sein Glück können suchen. Aber es war auch ein Staat, der direktiv und totalitär eingreifen konnte, wenn übergriffen worden ist. Und Studienteilnehmer sagt natürlich relativ schnell, das ist zwar eine liberale Grundhaltung, aber wenn man sie übertreibt, kann sie sehr schnell auch in den Totalitarismus hineinkommen. Und dann wechseln wir den Gesichtspunkt und schauen einen anderen Philosoph an, der ein anderes Menschenbild hat, das Gegenteil gesagt hat, etwa 100 Jahre später, nämlich der Rousseau, der gesagt hat, eigentlich ist der Mensch von Natur aus gut. Und wenn ich rausschaue und den Menschen anschaue, sehe ich zwar, dass er nicht unbedingt gut ist, aber das hat nichts mit dem Menschen zu tun, sondern es hat mit der Gesellschaft zu tun. Die Gesellschaft hat ihn im Prinzip verdorben und darum ist er schlecht geworden. Wir müssen nichts anderes machen, als den Menschen zurück zur Natur zu bringen. Das ist ja gut, gesellschaftsverträglich. Und dann können wir auch viel freiere Haltung in der Gesellschaft immer darlegen. Das ist das Grundmodell, das dann die meisten Rindentheorien in den Aufbauten gemacht haben, über Jahrhunderte weg. Und es hat letzten Endes gelingt nicht, dass für uns so ein riesiges Erziehungsprogramm vorgesehen ist, um den Menschen gut zu machen. Und die Frage ist natürlich auch, wie setzt die Theorie bis in die heutige Zeit als Grundlage, als Kräftefeld nachher weiterwirkt. Und man sieht auch hier, dass auch genau so diese Position die Möglichkeit hat, den Totalitarismus auszulösen. Und das sind so die Art und Weise, wie wir dann in diesen Studiengängen vorwärts gehen. Wir versuchen, zwei Positionen aufzubauen und versuchen, den Leuten zu zeigen, ihr könnt euch auf die eine Seite schlagen oder ihr könnt euch auf die andere Seite schlagen. Es bringt keine finale Lösung, sondern nur mit dem, dass ihr permanent daran arbeitet und das andere ein Blickfeld hineinnehmt. Die Position wird nachher auch weiterverfolgt im zweiten Studienjahr und weiterentwickelt im Modul Politik, wo man dann auf den Liberalismus und den Kommunitarismus geht. Das sind die neuen Begriffe, wo es darum geht, von der Vergesellschaftigung von uns Menschen, das in die Theorie hineinzubringen. Und ganz spannend ist zum Beispiel auch dort, bei uns kommen ja Leute, vielleicht so zwei Leute eher aus einem bürgerlichen Lager raus, wo ganz klar am Liberalismus viel mehr verstehen. Vielleicht jemand ein Drittel, wo dann über NGOs oder Verwaltung oder so eher in einer linken Lage könnte zugerechnet werden. Und dann am Schluss von diesen drei Tagen gibt es auch so eine Runde, wo jeder sich muss outen. Bin ich jetzt eher ein Liberalist oder bin ich ein Kommunitarist? Und selbstverständlich geht es nicht nur, dass er das sagt, sondern es geht darum, dass es begründet. Dass die Leute nachher eine Meinungsarbeit machen und das Begründungskonstrukt hinbringen. Und das Spannende ist, dass es beiderweise Unternehmer gibt, die plötzlich sagen, nach diesen drei Tagen bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt nicht doch auf die kommunitaristische Seite schlagen sollte. Und es gibt ganz interessanterweise nachher verschiedene Leute aus dem Bereich NGOs, Beratung, die sagen, also ich glaube, da muss ich meine Partei irgendwo im Stich lassen. Eigentlich, wenn ich anschaue, was bei uns passiert, jetzt braucht es mehr Liberalismus mit der Bundesbevölkerungskonstruktur. Und da sind wir genau am Punkt, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist der ganze Konstrukt vom Studiengang aufgegangen, in dem, dass wir die Leute können verunsichern können, dass sie nicht mehr wissen, auf welcher Seite dass sie denken sollen. Nicht, dass wir nachher die diabolische Freude haben, wenn sie rausgehen. Jetzt haben wir eine Verunsicherung in Studiengruppen entlassen, sondern in dem, dass wir irgendwo das Gefühl haben, wenn die jetzt so zum Arbeitsplatz gehen, dann wird differenzierter betrachtet, das wird genauer angeschaut. Und man versucht, mehr Varianten nachher mit einzubeziehen und tut sich nicht auf schnelle Lösungen, oder nicht von schnellen Lösungen verleiten. Ein weiterer Punkt ist, wie man einfach mit der Macht. Wir tun zum Beispiel auch über Machiavelli diskutieren. Und auch dort geht es darum, dass wir den Machiavelli mal versuchen, so zu lesen, wie er geschrieben hat, mindestens in der Interpretation von der neuesten Machiavelli-Forschung. Wir haben immer das Gefühl, der Machiavelli sei der Erfinder vom Machiavellismus, also vom machtorientierten Mensch, der sich überall versucht durchzusetzen. Und wenn man aber seine Werke ein bisschen neuer liest, dann merkt man, er hat sehr genau beschrieben, wie die Fürsten Macht umgesetzt haben. Er hat das mit der ganzen Brutalität geschrieben, wie das die Fürstenhäuser in Italien dazu mal gemacht haben. Er hat bis ins Detail beschrieben, wie zum Beispiel, wenn ein Fürst ein anderes Fürstentum können unterwerfen, dass es darum geht, dass man die ganze Fürstenfamilie ausrottet und selbst sämtliche Babys umbringt. Denn solange das irgendjemand am Leben bleibt, ist das ein potenzieller Gefahr für die Zukunft, der einem kann irgendeiner Form zum Gegner werden. Also, hat man wirklich geschrieben, dass man eigentlich muss sagen, das kann, müsste man verabscheuen. Man geht aber heute davon aus, dass ein Machiavelli das geschrieben hat, mit der Vorstellung, in der Fürsten den Spiegel vorzuhaben. Und zwar mit dem Maximum
von dem, was er hätte schreiben, dass er nicht am nächsten Tag ein Kopf kürzer war. Man muss sich natürlich auch überlegen, dass in diesen Zeiten die Leute relativ schnell kopfkürzer waren, wenn sie nicht das geschrieben haben, was die Leute wollen lesen, mindestens die erste in der Klasse. Spannend ist auch, wenn wir zum Beispiel den Carl Schmitt durchnehmen. Carl Schmitt war der Bildungsphilosoph von Adolf Hitler. Und der hat natürlich das ganze Gedankenkonstrukt im Hitler unterlegt, wo Hitler eigentlich seine bestialischen Strategien aufgebaut hat. Und die Leute haben im ersten Moment damals wie eine Aversion, von dem haben wir nichts hören. Und es ist eigentlich moralisch ein schlechter Mensch, das wissen wir auch schon zuvor, und wir müssen uns mit seinen Schriften und seinen Gedanken befassen. Und das Ziel ist ja an und für sich, dass man die Möglichkeit hat, emotionslos solche Schriften und solche Denker anzuschauen, zu hinterfragen und aus denen heraus auch zu lernen. Was man nicht vergessen ist, der Schmitt war zwar vielleicht von der moralischen Seite her gewesen, ein schlechter Mensch gewesen. Intelligent war er wegen dem genau gleich gewesen. Zwar höchst intelligent. Er ist auch nicht verurteilt worden im Nürnberger Prozess. Weil er hat natürlich glaubhaft können sagen, meine Herren, gemacht habe ich ja nichts. Ich habe ja nur gedacht, wer will das Denken verurteilen? Er ist gesellschaftlich geächtet worden, er hat nie mehr Professuren bekommen. Aber von der ganzen Welt hat er die Intelligenz ja geklickt bei ihm und ist mit ihm diskutiert. Also man sieht, es macht manchmal eben auch Sinn, wenn man sich mit solchen Leuten auseinandersetzen kann. Und es ist offensichtlich auch für viele Führungskräfte ein Entwicklungsschritt, dass man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen kann, ohne dass man permanent im Zwang verfallen ist, moralisch müssen zu urteilen. Dann ein weiterer Teil ist der Bereich von der Worte. Im Bereich von der Worte fangen wir meistens an mit dem Hörergleichnis von Platon. Ich nehme an, das kennen die meisten von Ihnen. Das ist, der Platon hat dann für seine Wortstheorien so eine Höhle konstruiert, die man bei ihm nachlesen kann. Da sitzen unten in der Höhle unten, sitzen alle Menschen angekettet, so, dass sie nur nach vorne schauen können. Sie können den Kopf nicht links und nicht rechts drehen. Und wenn sie vorne schauen, dann sehen sie vorne, wie sich das ganze Leben in Schattenbildern abspielt. Aber sie können die Schattenbilder nicht erkennen, weil sie sehen eigentlich nur davor, was sich abspielt. Und sie glauben, dass sich das, was wahr ist. Und dann gibt es irgendwo dann der Einzelne, der es fertig bringt, seine Fesseln zu lösen, wo der Kopf kehren kann und hinterher schaut. Und er sieht, hinter dran sind grosse Feuer und es sind andere Menschen, die nur Gegenstände von diesen Feuer hin und her schieben und damit Schattenbilder vorne drauf projizieren. Und irgendwann kann sich der Mensch nachher auch lösen und er sieht, dass mit diesen Feuern und diesen Menschen und diesen Schattenbildern das Ganze nicht fertig ist, weil die Höhlen haben wir immer weiter darauf gehen. Er steigt durch die Höhle auf, kommt an die Welt raus und sieht, dass es da aussen eine Natur gibt, dass es Sonne gibt, dass es ringsum etwas Grünes gibt und er schaut das alles an, bis zum Punkt, wo er nachher auch in die Sonne hineinblinzelt, obwohl es noch blendet, um das Wesen von der Sonne zu erkennen. Das ist dann so ein Aufbau von Wortserkenntnis, wo man mit den Leuten durchgeht. Sie müssen nachher das Hörgleichnis analysieren, sie müssen die verschiedenen Stufen anschauen, was man da eingebaut hat und was man daraus nehmen kann. Und es ist noch spannend, wenn man nachher auch die Arbeiten liest, wo die Leute dann wieder schreiben. Sie nehmen dann so ein Hörgleichnis sehr oft zum Beispiel auch als Bezug und sagen, ich habe zum Beispiel meine Situation in dem und dem Projekt analysiert und ich begreife jetzt, wieso dass die anderen in der Projektgruppe mir gar nicht folgen können. Die sind alle in der Höhle unten. Und sie können plötzlich auch ganz andere Interventionen und andere Programme zu machen, um die Leute nachher informieren, um neben einem informieren, den Leuten auch einen Erfahrungsbereich dazugeben, einen Bereich, den sie dafür ausprobieren, dass sie merken, dass das, was sie rein in den Konzeptpapier oder in den Mails sehen, nicht alles ist. Und dann kommen sie auch zu einem Zugang hinein, wo sie auf einer anderen Stufe miteinander diskutieren Wir gehen nachher weiter von diesen Wahrheitstheorien und lassen das so stehen, als eine von möglichen Theorien, die Wahrheit vermittelt, wenn Wahrheit eine Idee wäre. Eine Idee, die letzten Endes ausserhalb von uns Menschen ist, die irgendwo existiert und wir Menschen die Wahrheit anschauen und sie versuchen zu erkennen. Und wir zeigen dann aber auch, dass es andere Ideen oder andere Wahrheitstheorien gibt, zum Beispiel, wie sich Menschen herstellen, in der Diskussion, wo wir es auch zum Beispiel in einem Staat herstellen, wenn wir es in einer Geschäftsleitung herstellen. Und wir runden so das Ganze abrunden mit irgendwo 12 oder 13 Wahrheitstheorien in 3 Kategorien, bis sie am dritten Tag alle verstanden haben. Und das löst relativ viel bei den Leuten aus. Obwohl es sehr vertrockene Materie ist, Wahrheitstheorie, löst aus, dass auf der einen Seite die Leute merken, wenn ich mit meinem Gegenüber diskutiere und es mir etwas als Wort verkauft, ist das eine Möglichkeit von Wort. Und wir können die ganze Woche andere Theorien bilden und zu anderen Schlüssen kommen. Und wir können sie auch beweisen und sie wären in sich auch Wort. Obwohl sie vielleicht andere Schlüsse hätten. Und so merken sie, dass man nicht ein Wort gegen die anderen stellen muss. Und dass wenn ich etwas am Sitzungstisch oder wo auch immer überkomme, als Wort liefere, dass ich das nicht einfach bekämpfen muss. Weil wenn ich es bekämpfe und meine eigenen Worte dagegen setze, dann habe ich das Problem, dass zwei Wortstheorien aufeinander prallen. Und dann ist die Frage, weil das überlebt mir. Und das ist logisch, es ist ein Machtkampf und damit ist einfach die Frage, wer ist jetzt der Mächtige am Tisch? Was hat in der Wahrheit relativ wenig gedient? Mit diesen Theorien kann man sich dann auch ein bisschen wieder Spass machen und kann sagen, ich versuche nicht meine Worte zu kaufen, die ich jetzt gerade im Kopf drin habe, sondern ich versuche so die Frage zu stellen, dass ich anmerke, mit welcher Wahrheitstheorie hat jetzt mein Gegenüber argumentiert, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst ist. Und wenn es einen Clever bringt, Fragen weiter so kann stellen, dass das Gegenüber merkt, dass seine Wahrheitstheorie begrenzt ist. Klar, wie alle anderen Wahrheitstheorien und meine eigene auch. Aber sie ist begrenzt. Und wenn man das Gegenüber an den Punkt bringt, wo es merkt, aha, meine Wahrheitstheorie ist begrenzt, ich glaube, dann sind wir am Punkt, wo wir auch wieder miteinander in den Dialog eintreten und das Ganze können entwickeln. Und das wäre ja eigentlich das Ziel davon. Ich würde ein paar Sachen überspringen. Etwas zu der Quali-Arbeit, das habe ich bereits gesagt. Es gibt ganz einen Haufen spannende Ansätze, wo die Leute nachher ihre eigene Praxis untersuchen. Und ich habe euch einfach jetzt 3 ausgewählt, die wir so gerade im Kopf in den Buben sind von der letzten. Das eine war eine Leiterin von einem Hilfswerk. Und die hat sich zum Thema Freiheit und Entwicklungshilfe geäussert. Und zwar hat sie gesagt, wenn wir kommen mit unseren Entwicklungsgeldern und denen in Afrika und in konkreten Projekten, vor allem in Afrika und in anderen Kontinenten, wenn wir denen gehen und sagen, was wir mit dem Geld hier unten machen, ist das letzten Endes eine 2. Kolonialisierung von diesen Leuten. Weil das ist ja ihr Land, das ist ihre Gesellschaft und sie selber nicht weiterkommen. Wenn wir aber sagen, wir bringen das Geld und wir dürfen sagen, was man damit machen kann. Dann ist ja die Frage, aufgrund von welchem Willen geben die mir jetzt Antworten? Sind das vordergründige Bedürfnisse, die jetzt einfach gerade naheliegend sind, die bis ihnen verdrückbar sind, wenn wir einen halben Land hinlegen? Oder sind das, wie denn das sind, dass in der Theorie schön anhand von Ferry Frankfurt seine Freiheitsserie auseinandergenommen hat? Oder sind das Volitionen, wie man das nennt? Sind das Willensbekundungen, die nicht nur über die Wünsche ausgehen, sondern wo man auch sagen kann, der Mensch kann wollen, dass er das will und dass er das verfolgt. Also es ist eine Art wie eine dritte Ebene, die dann eingeschaltet wird. Und das habe ich ganz spannende Arbeit gefunden. Sie hat auch keine Antwort darin gefunden. Das ist auch richtig so, weil es wird eine Diskussion sein, die nie fertig wird sein. Aber sie hat die Diskussion in meinen Augen qualitativ sehr gut können erhöhen. Und jemand hat zum Beispiel, der Leiter von Spitälern, in der Ostschweiz. Und er hat zum Beispiel geschrieben über die ganzen Entwicklungen, die sie dort draussen haben, dass man die Frauen sollte flächendeckend so eine Brustkrebs früher kennen zu machen. Und dann hat es logischerweise Befürworter und Gegner dort, und dann hat er die ganzen Aussagen genommen, hat sie analysiert, anhand von der Wahrheitstheorie. Was, mit welchen Theorien argumentieren Befürworter und mit welchen Theorien argumentieren Gegner? Und es ist ihm auch nicht darum gegangen, seine eigene Meinung ins Zentrum zu stellen, sondern noch zu schauen, mit welchen Theorien läuft der Diskurs ab. Und das letzte Beispiel hat mir noch gut gefallen, der hat eine ganz eine einfache Begebenheit beschrieben. Und zwar ist er als Chef rausgekommen ins Büro und hat gesehen, wie der Mitarbeiter privat im Internet drinnen surft. Und eigentlich war er hässlich, weil er den Laden voll Arbeit hatte. Und hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich auf ihn zu und stelle mir ins Enkel? Oder schaue ich einfach weg und habe es nicht gesehen? Und er hat beides nicht gut gefunden. Und er hat eine dritte Variante gewählt, ist zu einem Bauplatten aufgesessen und hat mit dem über seine persönliche Freiheit und die sinnvolle Nutzung von seiner Freiheit davon diskutiert. Und das eigentlich ist super verstanden. Vielleicht zum Schluss, was bewirkt der Studiengang? Jetzt sind wir schon ziemlich näher dran gewesen. Wenn wir den Studiengang im Vorfeld müssen eigentlich, deutsch gesagt, verkaufen, wir haben auch das Marketing, eine Marketingfragestellung, wie alle anderen auch. Dann müssen wir irgendwo Philosophie instrumentalisieren und wir müssen den Leuten sagen, ihr könnt mit der Philosophie in der Praxis etwas machen. Unsere Philosophen schreien gar nichts auf bei diesen Texten, weil sie sagen, eine Philosophie kann man nie direkt auf etwas anwenden, das ist ein Grundsatz, das dürfen wir nicht machen. Wir sagen, ja, aber sonst können wir wieder überzeugen. Also wir machen eigentlich das, was man philosophisch gar nicht dürfte, wir instrumentalisieren die Philosophie. Während dem Kurs gibt es ganz verschiedene Tendenzen, aber es gibt immer verschiedene Gruppierungen, die sagen, wisst ihr was, lernt das ganze Management weg, macht einfach Philosophie. Wir finden das so gut, das tut uns so gut, uns mit diesen Sachen zu befassen und eigentlich interessiert es uns gar nicht, ob wir sie in der Praxis anwenden oder nicht. Und da sind wir ein bisschen vorsichtig, weil wir möchten nicht zum Beispieler werden, wir möchten nicht zum Angebot werden, wo irgendwo neben dem anderen noch viel Wellness anbietet, sondern wir möchten, dass die Leute tatsächlich ihre Praxis arbeiten. An dem Punkt, wo die Philosophie auf etwas muss richten und mit dem in der Praxis arbeiten, passiert eigentlich sehr viel. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr arbeitsam, schweißtreibend und wir möchten die Leute eigentlich nicht aus dem raus entlassen. Und wenn wir nachher schauen, was sagen sie am Schluss? Dann sagen sie, über die ganzen 3 Jahre hinweg haben wir viele differenziertere Betrachtungsweise bekommen. Wir sind nicht mehr gezwungen, etwas in Schwarz und Weiß einzuteilen. Wir können mehr Optionen über. Optionen einerseits vom Denken, aber auch Optionen vom Entscheiden und damit vom Handeln. Und alle sagen, meine persönliche Haltung im Führungsalltag hat sich verändert. Und der einmal jemand hat das ganz treffend gesagt, hat gesagt, vor 2 Wochen hat meine Kollegin in der Geschäftsleitungssitzung gesagt, was ist eigentlich mit dir los? Du stellst plötzlich so komische Fragen, die wir keine Antworten mehr haben. Und dann merkt man, irgendwo hat sich auch in der Praxis etwas verändert. Viele argumentieren auch und sagen, ich habe eine persönliche Gelassenheit bekommen, ich habe viel mehr lanciert, weil ich eine Vorstellung habe, wo sie hinzieht und wo sich selber wieder begrenzt. Und den eigentlichen Schluss würde ich machen mit dem Thema, das Frau Professor Gloy am letzten Samstag hatte. Zum Thema Weisheit, Wissen, Information. Das war innerhalb von dem Modul Weisheit, der letzte Samstagmorgen war. Ein hervorragender Vortrag, der mich selber auch sehr berührt hat. Und sie hat ihnen gesagt, Weisheit im Sinne der alten Griechen, das ist etwas, das mit Einsicht zu tun hat, das damit zu tun hat, dass Theorie und Praxis zusammenfällt und nicht auseinandergenommen wird. Es ist etwas, das eingebettet ist in der Gesellschaft und nicht nur in der aktuellen Gesellschaft, sondern das in der ganzen Tradition eingebettet ist und durch das auch ganz eine andere Glaubwürdigkeit überkommt, weil es sich über mehrere Generationen bestätigt hat. Es ist etwas, wo sie unter anderem mit dem Zitat gebracht hat, Hochmut kommt vor dem Fall. Sie hat ganz einen Haufen gebracht, jetzt müssen wir uns gerade einseitig auf den Inhalt vom Zitat befassen. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist etwas, wo man eigentlich wissenschaftlich nur einen schlechten Zugang hat dazu. Man hat nur den Zugang, wenn man selber im eigenen Erfahrungsbereich hineinliegt. Die ganze Weisheit ist aber immer auf den Menschen ausgerichtet. Und sie sagt, im Gegensatz zu dem, wo wir das Wissen in die Wissenschaft abgeleitet sind, wo nur noch Rationalität zählt, wo alles zu einer Mittel-Zweck-Option wird, wo wir das Wissen zwar systematisch sammelt, aber es sind nur immer fragmentarische Einzelblöcke, die Probleme haben, an den anderen Sachen anzuschliessen. Es ist vor allem etwas, wo aufs Objekt ausgerichtet ist und nicht mehr auf den Menschen. Man untersucht das Objekt. Und wenn man den Menschen untersucht, untersucht man letzten Endes das Objekt Mensch und nicht den Menschen selber. Und sie sagt, es ist nicht einmal so, dass wir es mit dem Ländler gut sind. Wir sind heute längst in dem berühmten Informationszeitalter drin, wo wir nur noch beliebige Daten anhäufen können. Wir verfügen immer mehr über mehr Daten. Aber wir haben sie nicht einmal im Sinn von einem Wissen systematisch zur Verfügung. Auf ein Objekt ausgerichtet, sie sind einfach nur noch da, zum Beispiel im Internet. Und das merkt man auch, dass gerade am Anfang auch uns bisweilen die Leute in der Versuchung unterlegen, dass sie eine Qualifikationsarbeit schreiben, indem sie Zitate aus dem Internet zusammen kopieren. Das tönt zwar unheimlich schlau, es gibt keinen Zusammenhang mehr, es gibt keine Aussage mehr, kann man nicht damit anfangen. Es ist eine Ansammlung von Daten. Und ich glaube, das habe ich noch so als Schluss gebracht, weil unser Ziel wäre eigentlich, dass man von diesen Informationsansammlungen ohne eigentliche Qualität wieder irgendwo den Weg würde zurückfinden, bei jedem Einzelnen zu seiner persönlichen Weisheit, wo ihn trägt, wo ihn aber auch in der Gesellschaft trägt und wo er wahrscheinlich ein stabiles Fundament hat, als wenn er seine Datenbanken mit irgendwelchen zusätzlichen Informationen erhöht. Danke vielmals.
Besten Dank, Herr Sigli, für die Ausführungen. Ich glaube, es hat sich doch angeregt, nicht nur im reinen Fachlichen, sondern eher ein bisschen ganzheitlich nachzudenken, was man eigentlich macht in unserem Geschäftsleben. Und ich denke, das ist ein wertvoller Hinweis, falls ihr wieder einmal ein bisschen weiterdenken könnt. Der rein rationale, ich bin zwar immer noch der Meinung, ist nicht ein Entscheid, der falsch ist, ist immer noch gescheiter bei der einen, der nach 3 Jahren richtig ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Das kommt auch aus ihrer Erfahrung raus, wo sie reflektiert haben.
Also, ich bin einer, der schnell entscheidet. Okay. Ich möchte Ihnen aber die Gelegenheit geben, noch die ein oder andere Frage stellen, wenn Sie wollen. Ich will dann nicht mehr investieren. Wer hat das Bedürfnis, etwas zu sagen dazu, etwas zu äußern oder zu widersprechen?
Also Widerspruch, ja, ich nehme an, er kommt jetzt.
Und wie
meint man
der Abschluss von den
Sachen,
von dem Nachdiplom-Studium?
Also im Moment ist noch ein Diplom.
Ja,
wie heißt das? Diplom Philosophie und Management.
Ah, ja.
Ja. Mit Plus
geschrieben.
Ja, mit Plus geschrieben. Mit Plus geschrieben. Ja. Und nachher wird es heißen MIS, Master of Advanced Studies.
Ja. Okay, ja, machst du.
Ich sehe gerade im Frühjahr Zeit.
Ja.
Das ist ein Fehler,
ja.
Das ist nur so etwas mit James geschrieben.
Ja.
Wenn wir interessiert sind,
dann
haben
wir jetzt gelesen, wie Interesse ist. Das ist ja so. Also, sorry, jetzt muss ich einfach selber noch antworten, wie man so viel zu tun. Es ist schlicht der Weg, Marketingaufwand und Umsatzmöglichkeiten sind in so einem Missverhältnis gewesen, dass man das Sportverhältnis nicht mehr leisten konnte. Ja. Sorry, das sind einfach ganz
normal. Macht ihr überhaupt nicht mehr oder hättet ihr noch kurzfristig gemacht?
Nein, also, man muss auch so sagen, nein, wir versuchen jetzt eine neue Synthese zu machen mit dem Umsetzen von Masterstudiengang. Und zwar versuchen wir es nachher so zu machen, dass wir einzelne Module, 3-Tages-Module nachher können öffnen. Und dann haben wir das Gefühl, dann gibt es für uns keine massiven Mehrkosten, weil wir an und für sich als Organisation nie laufen. man geht jetzt davon aus, dass es für einen Haufen Leute möglich ist, von einem Tag auf drei Tage zu erhöhen, insbesondere weil ein Tag Samstag ist, also es wären dann immer Donnerstag, Freitag, Montag, Samstag. Und dann hat man auch qualitativ etwas, wo man muss sagen, ja, kann man doch viel tiefer gehen.
Okay, ja, ich denke, das wäre sicher ein Weg, wo Sinn macht. Denn ja, eine Woche oder drei Wochen aneinander, das gibt es heute echt nicht mehr. Probieren.
Ja, nicht nur ich, was denke ich. Ja. Wenn wir auf die Zahlen, das ist ein Institut. Wird das Institut allein durch Teilnehmer finanziert oder haben sie Sponsoren, die die Frage leisten und was kostet in so einer ganzen Studiengang?
Also, ein Jahresstudiengang ist zwischen 2.000 und 10.000 Franken, je nach Jahr. Wenn wir die Abnehmer und Teiler selber nehmen, zahlen wir natürlich auch Preise korrigieren, dass wir den Umfang aufbringen. Sponsoren haben wir leider nicht, ja. Das würde uns sehr helfen. Wir arbeiten mit sehr beschränkten Mitteln, das darf ich sagen. Da müssen wir sehr kreativ sein, dass wir mit denen auch ein bisschen Freude kommen. Aber für uns wäre natürlich auch das Ziel, dass wir unter Umständen auch bei größeren Unternehmungen die Möglichkeit hätten, dass sie uns zum Beispiel nicht sponsern in dem Sinn. Ich glaube, das ist auch Zeitbedienst für dich, aber dass zum Beispiel eine grösse Unternehmung uns kann sagen, wir sichern dich auf 3 Jahre sonst so viele Studierende zu. Und Sie können sich vorstellen, wie rund 15 Studien teilnehmen, ob wir plus oder minus 5 haben, das ist so eine kleine Unternehmung eigentlich existenziell, das sind 50.000 Franken, also das ist bei uns kein Klacks. Also wenn wir zum Beispiel so 5, 6 Teilnehmer, die praktisch gesichert haben, dann können wir natürlich ganz anders auch investieren.
Peter, ja. Schmidt.
Ist das Angebot, das ihr noch macht, relativ einmalig? Oder wenn ich höre, dass ich sage, ah, das ist total leicht, so für 2 Jahre, gibt es, dass ich sage, ah, das ist ein bisschen belegt.
Ja. Also, Einmaligkeit ist immer schwierig zu sagen in der heutigen Zeit, aber mindestens nach unseren Recherchen gibt es in dieser Form im ganzen deutschsprachigen Raum nicht. Es gibt Studiengänge, wo man Ökonomie und Philosophie versucht zu kombinieren, als Grundausbildung bei den 20-Jährigen, bei den Maturanten. Aber eine Weiterbildung in dem Senior-Management gibt es aus unserer Recherche nicht. Und man versucht ganz klar auch, mit der Zeit den deutschen Markt zu erschliessen. Man kann von der billigen Leuterei halten, was man will, aber es hat viel mehr.
Okay, Edgar,
wichtig ist, könnte man dem Projekt nicht sagen, Erziehung zu anständigen Menschen. Ich habe einfach Mühe mit dem Begriff Philosophie und Ökonomie.
Ja.
Ökonomie ist das, was man unter dem Schlagwort Philosophie versteht, nicht anders als die Taktik.
Also.
Ja.
Wäre spannend, wenn Sie jetzt nicht durchgegangen wären, dann würden wir genau an diesem Punkt noch diskutieren. Dann würden wir sind. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir sie eigentlich
so nah mit den Hügeln
überschreiten. Nein, wir haben alle schon gehabt. Aber es ist genau der Punkt, dass man noch einmal solche Sachen schleifen kann. Und dass jede Seite eigentlich seine eigene Argumentation kann präzisieren kann. Und vom Erziehungsprogramm, da nehmen wir uns ganz klar distanzieren. Es sind nicht die Leute, die andere erziehen. Wir versuchen ihnen Optionen zu ermitteln, wie sie zusätzlich auch anders könnten denken. Sie können die Optionen anschauen, Frau Grün.
Schlusswort eine Frau. Frau Grün.
Ja, also ich habe als Management-Coach und als Veränderungscoach. Und ich sehe immer, dass wir heute in so einem Dilemma stecken zwischen Unternehmenszielen und menschlichen Prozessen.
Ja, ganz
und man könnte jetzt sagen, okay, Management und Philosophie, das könnte das Ganze so ein bisschen treffen, oder? Management und Unternehmensziele und Philosophie ist dann der menschliche Prozess. Was mich interessiert ist, wie verbindet dieses Programm eben genau das, oder? Die Businessplanziele zu erreichen sind, plus die menschlichen Prozesse, die damit natürlich in Verbindung stecken und die vor allen Dingen sehr, sehr wichtig sind in Unternehmen. Was mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist dieser Unternehmeransatz oder dieser unternehmenszielspezifische Ansatz, den wir selbstverständlich nicht außer Acht haben lassen, oder? Weil sonst gibt es keinen Umsatz, sonst gibt es Leute, die nicht nur beschäftigt sind und so weiter.
Das ist ganz klar. Das ist auch der Punkt, wo wir ganz klar nicht angehen wollen. Also wir möchten nicht Probleme, die wir im Alltag haben, davon zerreden, bis es nicht mehr läuft. Thema schnelle Entscheidung ist ganz klar. Aber bleibt schon, die Frage, die Entscheidung, die ich auf den Tisch bekomme, zu unterteilen in schnelle Entscheidungen und Entscheidungen, die ich auf Qualität muss bauen, ist letztendlich von der Reflexion her schon das philosophische Denken. Von der Praxis her, also wir machen überhaupt nichts in dem Sinn. Und wir wollen das auch nicht. Weil von dem Punkt, wo wir etwas wieder machen würden, wir eben im Sinne von einem Erziehungsprogramm, wie eure Praxis hineinreden, das wäre falsch. Ihr müsst selber wissen, was ihr macht. Die sind alles reife Menschen, ihr wisst das auch. Das beweisen jeden Tag. Aber wir möchten die Optionen von Blickwinkel, die ihr könnt machen, zum euer Problem bearbeiten, erweitern. Dass sie irgendwo plötzlich merken, ich sehe ja plötzlich Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Was wissen wir denn eigentlich, das machen sie? Aber ihre Kompetenz, weitere Blickwinkel zu sehen, das möchten wir erhöhen. Ich glaube, das ist bis jetzt eigentlich ein gut gekommen. Das kann immer noch schnell die Entscheidung heißen.
Okay, besten Dank. Allerletzte Frage.
Ja, also ich würde das leider geschrieben wieder oft wiederholen. Und ich tue es auch im gewissen Sinne wiederholen. Also es wäre interessant, wenn wir die Vortragsreihe könnte in Bausteine aufteilen und also eine gewisse Baustein rausnehmen. Oder dass man das Ganze könnte reduzieren auf einen einjährigen Lehrgang und eben, das ist schon erwähnt worden, Philosophie im praktischen Leben. Nicht ein Schwerpunkt auf Ökonomie.
Ja, okay. Ganz herzlichen Dank. Herr Pegrich. Wir haben heute angefangen mit einem Weißwein aus Spanien. Erlauben wir deshalb Ihnen ein paar Flaschen spanische Wein mit, als gewisse Dankeschön auf der Reinigkeit, und dass Sie jetzt einladen zum Mittagessen aus einem roten Spanien, da gibt es natürlich einen schönen, und freuen mich, wenn Sie alle, ob ich weiss, eins oder andere, muss weiter weg, wenn Sie alle die Zeit haben, dann sind wir schon höher, ein paar Minuten, der bitte Sie sehr vor, dass wir Freunde machen, dass Sie das gleichzeitig um die zwei, die wo mögen, wieder können denken. Herzlichen Dank, das kommt. Danke dir. Und nochmal, ganz herzlichen Dank.